Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied, ob ein Staat etwas anbietet und die Corona-Warn-App ist mit dem Staat verbunden oder ob der Bürger frei entscheidet, wem er seine Daten gibt und wir ihn darüber informieren, dass er wissen muss, sie liegen jetzt bei Google. Deshalb sind wir da noch höheren Qualitätsanforderungen unterworfen.
So begründete Bundeskanzlerin Angela Merkel die hohen Datenschutzanforderungen an die Corona-Warn-App. Runter mit dem Datenschutz, das wird ja öfter mal gefordert, gerade zur Zeit, weil wir ansonsten der Corona-Pandemie nicht mehr Herr werden könnten. Ist denn die Corona-Warn-App wegen zu hoher Datenschutzanforderungen tatsächlich unwirksam, Peter Welchering?
Naja, da muss man auf die Fakten gucken. Also die App wurde bisher immerhin knapp 24 Millionen Mal runtergeladen. Und laut Kanzleramtschef Helge Braun sind bereits 1,5 Millionen Menschen durch die Warn-App eben auch alarmiert worden. Das steht erstmal auf der Habenseite. Es gab vor allen Dingen bei der Einführung der App, das muss man auch sehen, sehr hohe, teilweise viel zu hohe Erwartungen. Die App, die wurde ja zum Teil als so eine Art Allheilmittel gesehen und nicht nur als einen Baustein, eine Maßnahme neben vielen anderen Maßnahmen eben in der Pandemiebekämpfung. Und das hat anfänglich zu einer etwas verzerrten öffentlichen Darstellung geführt. Und einige Zeitgenossen, die waren dann eben ganz massiv enttäuscht, als sich herausstellte, dass die Corona-Warn-App eben nicht der Heilsbringer ist. Es gibt Defizite bei der Corona-Warn-App, das ist klar. Die sind übrigens im ersten Jubel tatsächlich so ein bisschen beiseite gedrückt worden. Und da muss jetzt weiterentwickelt werden, da muss nachgearbeitet werden. Aber diese Defizite, die haben überhaupt nichts mit Datenschutzanforderungen zu tun. Viele Epidemiologen, viele Sachverständige der Gesundheitsämter sagen, dass die App einen Beitrag in der Unterbrechung von Infektionsketten leistet. Und dass sie diesen Beitrag leisten kann, das liege auch an der Akzeptanz. Und für die Akzeptanz der App ganz wesentlich sind eben Datenschutzanforderungen, die transparent und die nachvollziehbar sind.
Über die App, ihre Wirksamkeit und wie sie weiterentwickelt werden muss, darüber wird auch angesichts der steigenden Infektionszahlen immer intensiver diskutiert. Den Diskussionsstand, den haben wir zusammengefasst.
Wir haben sehr geachtet auf den Datenschutz, auf die Dezentralität der Datenspeicherung mit Einschränkungen, die dann auch für die Funktionalität der App gegeben sind. Und das kann man nachvollziehen aus der deutschen, aus der europäischen Perspektive. Der Punkt ist nur, all das, was wir mit der App nicht machen dürfen, machen wir permanent, wenn wir mit Google, mit Facebook, mit Amazon interagieren. Und da frage ich mich, warum setzen wir solche Privatsphärenmaßstäbe, solche Datenschutzmaßstäbe an, wenn es um die Beschränkung, die Handhabung einer Pandemie geht, aber bei anderen Sachen sind wir da komplett freigebig. Das ist doch ein Problem.
Argumentiert die Medienwissenschaftlerin Miriam Meckel. Und sie fasst damit einen Standpunkt zusammen, der sich in der politischen und medialen Debatte zurzeit großer Beliebtheit erfreut. Wenn wir schon unsere persönlichsten Daten an Facebook, Google und Co. freiwillig weggeben, dann sollten wir doch bitte bei der Corona-Warn-App nicht so ein Aufheben um den Datenschutz machen. Tracking statt Tracing wird teilweise sogar gefordert, also direktes Auswerten aller persönlichen Kontakte samt Ortsbestimmung und nicht nur das anonyme Aufzeichnen von Kontakten, um bei einer positiven Testung anonym die Kontakte der letzten Tage zu warnen. Die App solle entsprechend angepasst werden, lautet eine Forderung. Mit der jetzt verwendeten Bluetooth-Schnittstelle von Apple und Google würde das allerdings nicht funktionieren. Darauf weist der Informatiker Henning Tillmann, Co-Vorsitzender des netzpolitischen Vereins D64, hin.
Ich kann nicht Daten von anderen, die ich getroffen habe, weitergeben oder wo ich sie denn getroffen habe. Das lässt eben dieser Mechanismus nicht zu. Und andere Länder zeigen, dass eine Eigenentwicklung eben auch nicht zum Ziel führt, weil zum Beispiel iPhone-Apps dieser Art, die also nicht dieses Framework verwenden, ständig im Vordergrund laufen müssen. Und das ist natürlich völlig unpraktisch, wenn man aus dem Haus gehen muss, eine App starten muss und auch keine andere App derweil dann öffnen darf.
Die geringe Akzeptanz der Warn-App in Frankreich und Australien macht Henning Tillmann genauso wie Bundeskanzlerin Angela Merkel an genau diesem selbstentwickelten Framework, diesen Schnittstellen fest. Angela Merkel.
Die Franzosen haben ja eine zentrale App gemacht und es hat sich gezeigt, dass sie dann sehr viel stärker die Daten immer im Vordergrund haben müssen, dass der Akku sofort leer ist und dass sie immer wieder dieses Bluetooth anstellen müssen. Ansonsten, und das hat dazu geführt, dass es keine Akzeptanz gab. Was kann ich mit einer App von 1,5 Millionen? Deshalb hat sich ganz Europa für diese andere App entschieden.
Die allerdings muss jetzt nachgebessert werden. Ganz schnell muss eine bessere Übermittlung der Testergebnisse aus den Labors her. Dabei muss nicht nur die Laboranbindung verbessert werden, sondern auch die App selbst. Wer nämlich zum zweiten oder dritten Mal einen Corona-Test macht, kann das Testergebnis nicht per App abrufen. Auch ein Kontakttagebuch, in das der App-Nutzer seine Tagesaktivitäten einträgt, um im Bedarfsfall seine Kontakte der vergangenen 14 Tage besser nachvollziehen zu können, wäre schnell eingebaut. Etwas aufwendiger dagegen ist die Umstellung der App auf die Version 2 der Schnittstelle von Apple und Google. Damit würden die Abstandsmessung und die Risikoberechnung noch einmal deutlich verbessert. Ausdrückliches Lob findet auch die Corona-Warn-App für Android-Geräte ohne Google Services. Henning Tillmann.
Was dort gemacht wurde, ist eine Nachentwicklung quasi des Frameworks von Apple und Google. Also technisch, wenn sich zwei Geräte treffen, funktioniert das genauso. Das ist eigentlich identisch, nur man verwendet eben nicht bei den Android-Geräten die Bibliotheken von Google, sondern von eigenen. Und das ist natürlich gut, wenn es Alternativen gibt, die eben nicht verlangen, dass man sich auf Google einlässt. Es gibt viele Android-Nutzerinnen und Nutzer, die sagen, ich möchte das Gerät nutzen, aber ohne eben die Google-Dienste. Und für die Leute gibt es jetzt ein Angebot, dass das allerdings eben von Drittanbietern kommt und nicht von SAP und Telekom selbst, ist allerdings sehr schade.
Die Corona-Warn-App für die sogenannten freien Geräte, darüber wurde ja auch diskutiert, und zwar kontrovers, insbesondere seit der Studie von Douglas Leith und Stephen Farrell von Trinity College in Dublin, die der deutschen Corona-Warn-App ja gute Noten in Sachen Datenschutz und Datensicherheit gegeben haben, aber auch gleich einen Riesentadel parat hatten, nämlich weil die Corona-Warn-App nur mit den Google Play Services läuft. Wie sieht das denn bei der Warn-App für die freien Geräte jetzt aus, Peter?
Ja, auf denen läuft dann zum Beispiel statt Google-Schnittstelle die von Marvin Wisfeld entwickelte. Die Corona-Warn-App erkennt übrigens selbstständig, welche Schnittstelle auf einem Gerät ist. Und so kann die App dann also beispielsweise statt mit Google Play Services mit der offenen Micro-G verwendet werden. Und die Entwickler, die sind noch einen Schritt weiter gegangen. Die haben nämlich die sogenannte Exposure Notification, also quasi die Google-Apple-Schnittstelle für die Android-Geräte, direkt in die Corona-Warn-App integriert.
Kann ich denn damit die Warn-App auf älteren Android-Geräten laufen lassen?
Nee, leider nein. Für die Corona-Warn-App wird nämlich Android 6 vorausgesetzt, weil eben mit dieser Android-Version auch Bluetooth Low Energy eingeführt wurde. Allerdings gibt es da einen Lichtblick. Einige Geräte unterstützen Bluetooth Low Energy tatsächlich ab Android Version 5. Und da funktioniert natürlich auch die App mit Micro-G oder auch indem diese integrierte Warn-App aufgeladen wird.
Gibt es denn schon Schätzungen, Peter, wie viele Menschen die quelloffene Version der Corona-Warn-App nutzen werden?
Ja, tatsächlich ein paar Schätzungen gibt es. Die reichen erstaunlicherweise von einigen hundert bis weit über einige 10.000. Also wie viele das letztlich sein werden, das kann im Augenblick seriös niemand sagen. Aber die Zahl der Menschen, die dann die App nutzen und das vorher nicht getan haben, weil sie sich eben nicht den Google Play Services ausliefern wollen, die ist auch gar nicht so entscheidend. Für mich ganz ausschlaggebend ist, dass ein Zeichen gesetzt wird mit der quelloffenen Version der Corona-Warn-App. Und die Botschaft dieses Zeichens, die lautet: Wir können so eine Corona-Warn-App auch herstellen und anwenden, ohne dass wir uns Google mit seinen Play Services ausliefern müssen. Und das ist eben eine wichtige Botschaft. Ja, und dass die Deutsche Telekom und die SAP dazu nicht in der Lage waren, das halte ich schon für ein bisschen bedenklich.
Nun werden ja noch weitere Änderungen bzw. Erweiterungen an der Corona-Warn-App in Sachen Clustererkennung zum Beispiel gefordert. Wie sieht es da aus?
Ja, das erfordert massiven zusätzlichen Aufwand. Die Clustererkennung, die ist als so eine zusätzliche Option gedacht, etwa bei einer Veranstaltung. Da würden dann nicht nur die einzelnen Kontaktcodes zwischen den Smartphones ausgetauscht, sondern da würde auch so eine Art Identifier der Veranstaltung abgespeichert. Und über diesen Identifier und über einen zweiten Alarmcode könnten dann die Besucher der Veranstaltung gewarnt werden, wenn es beispielsweise nach der Veranstaltung zu einem Infektionsgeschehen gekommen ist.
Welche Funktionserweiterungen für die Corona-Warn-App stehen denn aktuell weiter an?
Also aktuell ganz, ganz dringlich, es muss auf die neue Schnittstelle von Google und Apple migriert werden. Damit werden dann nämlich Abstandsmessungen und Risikoberechnungen auch genauer. Und dann soll im nächsten Jahr das Kontakttagebuch dazukommen. Und es sollen aktuelle Informationen zum Infektionsverlauf integriert werden, sodass der Nutzer die abfragen kann. Also alles in allem sehr überschaubare Erweiterungen. Die hätte man auch schon längst durchführen können, aber da ist der politische Abstimmungsprozess offensichtlich doch ein bisschen aufwendig.
Über den Verbesserungsbedarf an der Corona-Warn-App sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.